Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von FSK. Wir begrüßen euch hier heute Nachmittag sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Lorettas Leselampe Spezial. Diesmal heute mit Olaf Berg, der für uns über einen Bericht über die aktuell abgelaufene Berlinale geben wird und uns anhand einiger Filme, die er gesehen hat, ein wenig dazu erzählen wird, wie sich Kino und politische Landschaft auf der derzeitigen, auf der aktuellen Berlinale gezeigt haben. Hallo Olaf.
Hallo Lars, ja. Die aktuelle Berlinale hatte, was überraschend war nach den letzten Jahren, wo Lateinamerika eigentlich gar nicht so gut vertreten war, dieses Jahr einen sehr starken lateinamerikanischen Einschlag in allen Programmsektionen. Und das war für mich ein sehr angenehmer Anlass, einfach mal wieder auf Stand zu kommen, was ist denn so das aktuelle Filmgeschehen zwischen Rio Grande und Feuerland. Wobei es ja schon nicht so einfach ist, überhaupt noch von dem lateinamerikanischen Kino zu sprechen, wenn man das denn je konnte. Aber diese, ich sag mal, Bewegung des neuen lateinamerikanischen Kinos, wie sie Ende der 60er entstanden ist, die ist zwar nie offiziell zu Grabe getragen worden, aber de facto viele Protagonisten sind schon verstorben oder machen keine oder noch selten Filme. Und die neue junge Generation bezieht sich da gar nicht mehr so drauf.
Du hast aber, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, doch einen Film mitgebracht, der eigentlich genau dieses verkörpert. Also diese Tradition von Nuevo Cine Latinoamericano, was in den 60ern sozusagen als explizit politisches Kino der Befreiung in Lateinamerika angefangen hat und der auch heute noch tätig ist als Filmemacher, nämlich Patricio Guzmán. Und sein neuer Film unter dem Titel, wie war der noch gleich?
Der Perlmuttknopf.
Ja, der Perlmuttknopf. El Botón de Nacar.
Ja, also Patricio Guzmán, für die, die ihn nicht kennen, hat chilenischer Filmemacher, also der in den 70er Jahren eben wirklich bekannt geworden ist und eine wirklich sehr bedeutende Filmtrilogie als Dokumentarfilmer gemacht hat über die Zeit unter Allende, den Kampf für einen Sozialismus über Wahlen und eben der blutig mit einem Militärputsch von Pinochet niedergeschlagen worden ist. Und Patricio Guzmán hat halt diesen ganzen Prozess dokumentiert und glücklicherweise sowohl die Repressionswelle nach dem Putsch überlebt und konnte dann eben sich selber und auch das Filmmaterial ins Ausland retten und im Ausland dann diesen Film fertigstellen, der wirklich für viele bedeutend war und auch heute noch bewegt und ein wirkliches interessantes Zeitdokument ist. Und aus dieser Tradition kommend ist Patricio Guzmán dem Dokumentarfilm treu geblieben. Er hat auf der Pressekonferenz eigentlich fast weniger über seinen Film geredet, als ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass der Dokumentarfilm wichtig ist, nicht tot ist, ein ganz zentrales Element der Filmkultur ist und eigentlich richtig verstanden viel spannender als Spielfilm, weil er eben eigentlich auch erzählt und erzählen muss, aber als Eingangsmaterial eben ganz unmittelbar Elemente aus der außerfilmischen Realität aufnimmt. Und insofern ist er sich als Dokumentarfilmer und dem neuen lateinamerikanischen Kino treu geblieben. Aber man merkt schon, dass er einen ganz anderen Ansatz heute verfolgt, vom Filmästhetischen, wie in seinen früheren Filmen, bewegt sich hin zu mehr essayistischen Erzählformen. Und das hat er schon mit seinem letzten Film gemacht. Er setzt jetzt so eine ganz eigenwillige Verknüpfung von, man könnte fast denken, man sitzt in einem Naturfilm. Also bei seinem letzten Film war es die Atacama-Wüste, diesmal ist es der Süden Chiles. Eine Landschaft geprägt von riesigen Glaciers, wo die Anden eben ins Meer sinken, eine Scherenlandschaft, sehr karg, sehr kalt. Und so wie sozusagen der Sand, das Gestein sozusagen in seinem Film über die Atacama-Wüste eine zentrale Bedeutung hat, hat hier eben das Wasser als ein Grundelement, das eigentlich auch das Leben verkörpert, wenn man sozusagen ganz groß anlegt, sozusagen auch die Astronomen, da tauchen auch wieder auf wie im letzten Film. Die gehen ja davon aus, wenn auf einem Planeten oder auf irgendwie einem Gestirn Wasser gefunden wird, dann gibt es überhaupt die Chance, dass es auch Leben gibt. Und davon ausgehend porträtiert er in gewissem Sinne diese Landschaft und dann kommt aber eben auch die Menschen, die in dieser Landschaft lebten und leben, in das Spiel und dann kommt auf einmal dadurch Kolonialismus ins Spiel und eben auch jetzt nicht nur die vor 500 Jahren spanische Conquista, sondern dann auch viel aktueller die chilenische Regierung, die letztlich vor 100, 150 Jahren diese Gegend überhaupt erst auch militärisch erobert hat.
Oder zur Hilfenahme viele deutsche Immigranten.
Genau, ja, wobei da noch weiter im Süden sind dann eigentlich diese Immigranten und Siedler noch weniger von Bedeutung. Ne? Das ist nochmal auch nochmal was anderes als die Mapuche-Geschichte, auf die du jetzt anspielst. Sind auch nochmal ganz, also auch nochmal andere Bevölkerungsgruppen dort, die aber eben vielleicht sogar noch in größerem Maße vernichtet worden sind. Also wo zum Teil jetzt noch 20, 30 Menschen leben, die eine bestimmte Sprache sprechen und noch, also er hat im Film da ein paar aufgetrieben, die sich halt noch erinnern, wie sie als Kind mit ihren Großvätern in einem Einbaum irgendwie nach Feuerland runtergerudert sind und eben vom Fischen gelebt haben. Und diese ganze Geschichte wird aufgerollt. Er hat in, und dann eben auch in deutschen Archiven, ganz faszinierende Fotografien aufgetrieben, die dort frühe Missionare oder Völkerkundler aufgenommen haben, aus denen auch also aus denen einem sozusagen auch eine sehr ausgeprägte Kultur mit Malerei sozusagen künstlerischer Betätigung hervorspricht und auch Menschen, die offen und klar in die Kamera blicken und stolz sind. Und man sieht dann sozusagen aus jüngeren Fotografien, wie die Menschen gebrochen werden, wie die Menschen mit von der Kirche, vom Staat umgesiedelt werden, umerzogen, zivilisiert werden sollen, ihnen Lebensgrundlagen genommen wird, indem die Fischerei in der Form nicht mehr betrieben werden kann. Und
als Subsistenzwirtschaft sozusagen.
Genau, als Subsistenzwirtschaft oder eben sozusagen Fischgründe werden natürlich durch Großfischerei dann auch ausgebeutet und die zum Teil dürfen sie dann gar nicht mehr. Genau. Und nach und nach kommt dann eben auch noch die Diktaturgeschichte rein, dass das eben halt auch ein Gebiet war, wo die Militärrepression halt sozusagen Gefangene hintransportiert hat oder eben halt auch Menschen im Wasser, also ihre Folteropfer dann im Wasser getötet hat, abgeworfen hat.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es hier ja auch nochmal wieder um die spezifisch eigene Geschichte Chiles. Wir erleben ja in den letzten Jahren sozusagen sowohl, also das, was wir gerade in den mittelamerikanischen Kulturen schon sehr seit einer gewissen Zeit erleben, tut sich langsam auch im südamerikanischen Teil auf, dass sozusagen die Bedeutung der indigenen Kulturen für die eigene Kulturwerdung als Nation, aber auch sozusagen der innere Kolonialisierungsprozess als tatsächliches Problem auch aufgegriffen wird der weißen Mehrheit. Würdest du denn sagen, dass auch in diesem Film oder dass in diesem Film hier jetzt mehr der Akzent drauf liegt? Oder aber das, was du schon angedeutet hast, wie es auch in dem letzten Film von Guzman war, dass er ja stärker noch mit den Mitteln des Dokumentarfilms als auch sehr stark poetisches Mittel, er hier auf eine stärker universalistische Sichtweise von gesellschaftlichen Problemen und von menschlichen Problemen aufgreift? Oder steht doch diese Frage, wie wird eigentlich der Süden des Landes vom Norden beherrscht, kolonialisiert und eingeebnet im Vordergrund?
Ja, ich glaube, man kann da gar keine eindeutige Antwort drauf geben. Natürlich steht schon allein von diesem Ansatz eben, was ich eben sagte, das Element Wasser, Leben, eine ganz universelle Frage im Raum. Und das, denke ich, macht das Spezielle dieses Ansatzes jetzt bei seinen letzten beiden Filmen aus, eben sehr universelle Fragen, sehr generelle Fragen zu versuchen zu verknüpfen mit kleinteiligen Fragen. Und insofern ist es auf der anderen Seite auch so, also das erste Interview mit einer, ja, kann man sagen, Überlebenden aus diesen indigenen Gruppen, beginnt letztlich mit der Frage, würdest du dich als Chilenin sehen? Und sie sagt, nee, ich bin keine Chilenin. Das macht insofern auch nochmal was Spezielles aus von in Chile, denke ich. Das ist ja in unterschiedlichen lateinamerikanischen Ländern auch eine unterschiedliche Art, wie sich dann auch die indigenen Gruppen zu dem Land verhalten und das Land zu ihnen. Dass es da eben tatsächlich auch einen starken Konflikt gibt, zu sagen, nee, ich bin hier eigentlich, ich fühle mich gar nicht dem zugehörig. Weil der Staat eben letztlich auch immer nur als externer Repressor auftritt. Das ist ja, wenn du jetzt mal wegen Mexiko an die Zapatistas denkst, die behaupten ja immer umgekehrt, wir sind hier Teil der Nation. Die Nation hat sich mal irgendwie so zu ändern, dass wir hier einen angemessenen Platz haben in dieser Nation. Und auch in Bolivien oder Ecuador ist sozusagen dieses viel stärker dieses Einfordern der plurinationalen, aber dann doch irgendwie immer auf diesen Nationalstaat bezogenen Eingliederung.
Einforderung von Rechten.
Oder Einforderung von Rechten. Mhm. Und das scheint mir da, also dieser Faden wird nicht intensiv immer wieder aufgegriffen, aber es ist sozusagen schon am Anfang gleich ein deutlicher Punkt gesetzt. Hier sind Menschen, die haben eine eigene Geschichte, die haben eine eigene Kultur und im Grunde genommen ist ihr Verhältnis zum chilenischen Staat immer nur einer, dass der Staat kommt und ihnen erzählt, wie sie leben sollen und dass wie sie leben, die Werte, die man aufgrund dieser Dokumente auch schätzen lernen kann. Also Guzmán hat, glaube ich, in der Pressekonferenz davon gesprochen, die wären heute eigentlich Performance-Künstler, weil die dann so ganz ausgefeilte Körperbemalung haben. Das einfach nicht wertgeschätzt wird. Ne? Das läuft dann unter irgendwie kulturelle, so Leute hat man dann in Völkerschauen vielleicht mal gesehen, ausgestellt, aber nicht irgendwie als Künstler betrachtet, die sozusagen einen künstlerischen Ausdruck finden, wenn sie sich da anmalen. Das ist ja sozusagen das Grundproblem dieser Art kultureller Begegnung, die da stattgefunden hat.
Gut, aber das ist ja wahrscheinlich auch was sicherlich auch sowohl die Zapatistas als auch, sage ich mal, andere indigene Völker in ihrer 500-jährigen Konfrontationsgeschichte sozusagen mit dem europäischen Kolonialismus sicherlich auch als gleichwertige Erfahrung gemacht haben, die Ausgrenzung aus der Nation, denke ich. Ja, Olaf, das ist ja schon mal ein ganz spannender Anfang hier mit dem Film von Patricio Guzmán, El Botón de Nácar, also der Perlmuttknopf. Bevor wir jetzt vielleicht überschreiten zu einem der weiteren Filme, genehmigen wir uns doch eine Runde Musik vielleicht. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind hier bei einer Sonderausgabe von Lorettas Leselampe und haben Olaf Berg zu Gast, der für uns, für FSK hier von der diesjährigen Berlinale berichtet. Und was ihr eben gerade hören konntet, war Hello Hemingway aus einem Film von Fernando Pérez von 1990 und es zeigt sich hier doch nochmal wieder die Verschiedenartigkeit der Medien, dass Filmmusik nur bedingt sozusagen ungefiltert gleich als Berieselungsmedium im Radio genutzt werden kann. Olaf, du hast uns gerade...
Berieseln ja vielleicht schon.
Genau, vielleicht war es ein bisschen berieselt. Olaf, du hast gerade von Patricio Guzmán seinen interessanten Hintergrund sozusagen von dem, also der den politischen Dokumentarfilm immer noch als politische Waffe auch verteidigt, vielleicht gar als humanistische Waffe. Ich würde ganz gerne wechseln zu dem Film Ishkanul. Hier eine Geschichte aus Guatemala, die nochmal intensiver auf das Thema indigene Kultur, indigene Selbstfindung und Identität eingeht. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen über den Film.
Ja, also Ishkanul ist so einer von diesen Filmen, wo ich sagen würde, eben das neue lateinamerikanische Kino hat sich geändert, aber es gibt immer noch auch einen politischen, vielleicht nicht so einen politischen Impetus, aber immer eine politische Grundierung dessen, was da erzählt wird. Die Geschichte spielt in Guatemala im Prinzip auf einer Kaffeeplantage und es ist die Geschichte selber ist eine sehr universelle, einfache Geschichte. Maria, ein 17-jähriges Cachiquel-Maya-Mädchen, soll den Vorarbeiter der Kaffeeplantage, auf der Vater sich verdingt, heiraten. Maria möchte mehr als diese Kaffeeplantage in ihrem Leben kennenlernen, ist da nie wirklich weggekommen und träumt davon, mit einem Kaffeepflücker in die USA durchzubrennen. Und lässt sich auf den ein oder man kann sogar sagen, sie ist da sehr aktiv in ihrer Rolle. Und der macht immer Andeutung, ja, vielleicht. Und wenn du dann mit mir und so, dann würde ich dich vielleicht auch mitnehmen, haut dann aber irgendwann einfach über Nacht ab, ist weg. Und wie das Leben so spielt, man kann es sich denken, Maria ist vorher schwanger geworden. Und damit steht natürlich auch die geplante Heirat in den Sternen. Und dann geht es darum, was jetzt machen und spitzt sich dann gegen Ende aus meiner Sicht noch ein bisschen überdramatisiert zu. Da kommt dann auch noch Kinderhandel mit rein und alles Mögliche. Was an diesem Film eben, finde ich, dann sehr spannend ist und der Regisseur betont das ja auch, dass er die Geschichte aus sozusagen auch aus der Maya-Kultur und aus dem Leben dort vor Ort heraus entwickelt hat und nicht von außen gekommen ist und gesagt hat, ich weiß jetzt, wie indigenes Leben ist, tolle Story, ein bisschen Lokalkolorit und ich mache einen heißen Film, sondern eben da auch wirklich drin verankert ist. Und ich finde, das merkt man in den Details. Mhm. Und letzten Endes auch vor dem Hintergrund dieser Geschichte, die ja erstmal sozusagen fast so ein Romeo und Julia, es gibt jetzt keine verfeindeten Familien, aber letzten Endes ist es so ein Motiv, sozusagen, ne, du sollst irgendwie jemanden heiraten und willst aber vielleicht doch jemand anders. Das zeigt gleichzeitig, wie eigentlich die soziale Schichtung auf so einer Kaffeeplantage ist. Also es werden ganz beiläufig, wird eben gezeigt, die Tagelöhner, die irgendwie nach Sack bezahlt werden und dann heißt es auch noch hier, du hast das zu feucht gemacht, das wiegt zu viel, das nehme ich dir nicht ab. Die irgendwie in der Company Schenke ihr sozusagen ihr Bier kaufen abends und dann, wenn sozusagen die Lohnauszahlung nach der Ernte ist, heißt es ja, wir rechnen dir das mal ab, was du hier schon alles ausgegeben hast. Mhm. Und dann sozusagen diese Familie von dieser jungen Frau, die im Mittelpunkt steht, die es eben geschafft haben, sozusagen dauerhaft dort zu arbeiten, aber letzten Endes auch mit keinem Anrecht auf gar nichts, es ist klar. Also das ist sozusagen mit dann der Schicksalsschlag, der da mit reinschlägt, dass der Vater davon ausgeht, okay, wenn jetzt diese Heirat nichts wird und der sich betrogen fühlt, dann werde ich gekündigt und dann müssen wir hier auch raus, weil das Haus, die Hütte, das ist wirklich kein Haus, die Hütte, in der wir wohnen, die gehört eben halt auch der Kaffeeplantage. Und dann eben der Vorarbeiter, dem die ja auch nicht gehört, also den eigentlichen Besitzer, mit dem hat man eigentlich gar nichts zu tun, der aber für die anderen eben letzten Endes der Vertreter sozusagen dieser Finkermacht ist und eben die Perspektiven auch, der soziale Aufstieg durch Fleiß, durch eine Heirat, so ein Stück besser gestellt zu werden, ein Stück mehr Sicherheit zu haben. Wenn die Tochter an den Vorarbeiter verheiratet ist, dann ist sozusagen seine Position natürlich auch eine verbesserte. Oder auf der anderen Seite eben der große Traum, in den Norden, in die USA abzuhauen, wo wir ja auch alle wissen, wie das häufig endet.
Vielleicht nochmal zur Frage der indigenen Kultur da drin. Wir erleben ja einerseits eine stärkere Wahrnehmung in den letzten Jahren, aber haben immer noch das Problem eigentlich, dass in allen Bereichen sozusagen dieses doch immer wieder gefiltert an uns zurückkommen muss, dass wir Mittler brauchen, wie beispielsweise der mittlerweile verstorbene Carlos Montemayor, der irgendwie die indigenen Sprachen gerade in Mexiko intensiv mit übersetzt hat. Die Frage hier also, ist sozusagen der Film kontinuierlich in indigenen Sprachen oder findet das auf Spanisch statt oder wie alleine von der Textualität, um das auch als, um dieses fremde Erlebnis auch als Kinogeher oder Geherin zu verstehen?
Ja, also man ist sozusagen, wenn man die Sprache nicht kann, auf Untertitel angewiesen und wird sich natürlich zeigen, wenn er in die Kinos kommt, ob es dann irgendwelche Voice-Over, sonst was Sachen gibt, dass es dann doch irgendwie synchronisiert wird. Aber also die Sprache spielt eben auch eine ganz zentrale Rolle und auch diese indigene Kultur in einem eben nicht kulturalistischen Sinne. Also es ist kein Film, jetzt auch kein ethnografischer Film, der jetzt irgendwie ursprüngliche, wie auch immer vermeintlich ursprüngliche Riten und Kulturen vorführt, sondern es wird da eigentlich eine sehr große Bodenständigkeit vorgeführt und auch eben in den kleinen Details immer wieder schwankend. Also es geht zum Beispiel in den ganzen Film einen Punkt darum, dass es da eben jenseits der Kaffeeplantage eben auch noch Feldbauanbau gibt, wo eben der Vater auch sozusagen mit beschäftigt ist und dass dort eben gefährliche, giftige Schlangen sind und deswegen keiner den Acker bespauen will oder mag oder kann, obwohl das jetzt von der Jahreszeit eben dran wäre. Und dann versuchen sie halt, okay, mit den neuesten Pestiziden da irgendwie ranzugehen und das bringt halt nichts. Die Schlangen bleiben immer noch da. Dann sagen sie, okay, machen wir es so, wie wir es immer gemacht haben, wir brennen das Feld ab. Die Schlangen bleiben trotzdem noch da. Man sieht immer noch Schlangen in dem Feld und keiner kann es richtig bebauen. Und das wird dann eben auch noch so ein bisschen zum Ende eben, kriegt es eine größere Bedeutung, weil der Vater eben sagt, wenn es uns jetzt gelingen würde, das Feld schon anzubauen, dann braucht der Finca-Besitzer auch meine Arbeitskraft, um das Feld weiter zu pflegen und hinterher ernten zu können. Also werde ich nicht so einfach rausgeschmissen. Und die Tochter, da kommt dann eben auch die Tradition rein. Die Mutter hat der Tochter erzählt halt immer so wie das sozusagen traditionelle Geschichten und Erzählungen und hat ihr da halt in einem Moment erzählt, ja, und schwangere Frauen, die haben ganz besondere Ausstrahlung und die Schlangen hauen vor den Frauen ab. Und die Tochter, die nun irgendwie auch ein schlechtes Gewissen hat und irgendwie auch ihrem Vater und der Familie helfen will, sagt dann eben, okay, ich gehe jetzt barfuß durch dieses Feld und vertreibe diese Schlangen. Und in dem Moment fängt die Mutter halt an so, was habe ich dir da erzählt? Völliger Quatsch und glaubt das nicht. Mhm. Und erzählt ihr dann eigentlich eine sozusagen an den Stand moderner Wissenschaft geprägten Erzählung. Und als die Tochter nicht davon abzubringen ist und sagt, du musst ganz stark auftreten, weil Vibrationen, die bringen die Schlangen dazu, abzuhauen. Mhm. Also wo sozusagen... Wo ganz deutlich wird, also es gibt eine Tradition, bestimmte Punkte werden auch traditionell definiert, also auch als sie das dann macht, gibt es so ein bisschen ein Brimborium drumherum, aber letzten Endes sind die Leute nicht blöd oder es geht an denen nicht sozusagen moderneres Wissen vorbei, es wird irgendwie einfach integriert und ist überhaupt kein Widerspruch, also da sozusagen wird irgendwie nicht, es wird in dem ganzen Film eigentlich nicht so ein Gegensatz moderne indigene Kultur aufgebaut, sondern es ist im Grunde genommen eine indigene Kultur, die natürlich Elemente aus der Welt, mit der sie insgesamt in Kontakt kommt und Wissen, was sozusagen an sie herangetragen wird, aufnimmt. Mhm. So, und zur Sprache wird eben auf der anderen Seite deutlich, wenn sie dann in die Stadt kommen, um medizinische Hilfe für ihre Tochter zu finden und dann eben genau an dem Problem sind, dass sie kein Spanisch können. Und schon mal irgendwie sowieso in dem Sinne schlechter behandelt werden und auf Übersetzer angewiesen sind, die dann nicht richtig übersetzen. Das ist ja auch ein zentrales Problem, was man immer wieder kennt, dass Übersetzer dann immer noch sehr stark interpretieren und im Grunde genommen falsche Dinge weitergeben, auf die wird dann entsprechend reagiert. Das wird dann auch nochmal wieder falsch übersetzt und dann gibt es Eskalationen oder Missverständnisse oder kommt eben nicht weiter. Also dann nochmal sehr plastisch gemacht, was das dann auch heißt, eben sozusagen allein aufgrund sprachlicher Probleme dann Guatemaltek in zweiter Klasse zu sein.
Also wo sich das alte Sprichwort Traduttore, Traditore, sprich Übersetzer, Lügner irgendwie dann auch de facto bewahrheitet. Ja, Olaf, gut, ich denke, das ist nochmal eine sehr gute Überleitung von dem Chilenen Patricio Guzmán jetzt hier zu einem Film aus Guatemala. Und bevor wir fortschreiten, machen wir vielleicht nochmal eine Runde Musik. Ja, also wir sind hier bei einer Extra-Ausgabe von Lorettas Leselampe zusammen mit Olaf Berg, der für uns von der diesjährigen Berlinale erzählt. Wir behandeln gerade den interessanten lateinamerikanischen Film und hier, Olaf, hattest du gesagt, gibt es noch eine, sag ich mal, mehr oder weniger Unterkategorie, nämlich die Frage der Auseinandersetzung um Arbeit. Wir wissen ja sozusagen spätestens seit La Hora de los Hornos, dass die Frage der Arbeit ein zentraler Aspekt natürlich auch in der Frage der lateinamerikanischen Befreiung ist. Aber das hat sich doch erheblich gewandelt. Und wir haben ja gerade auch, sag ich mal, hier jetzt mit den Filmen, die du präsentierst, eine ganze Reihe von neuen Formen der Arbeit, die, sag ich mal, auch in der Mittelklasse eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wir haben hier einmal La Mujer de Barro, also die Frau aus Ton. Dann noch El Hombre Nuevo und Brasil S.A. als Filme, zu denen du uns etwas erzählst.
Jetzt glaube ich ein bisschen von den Titeln durcheinander gekommen, aber wir waren ja eigentlich schon beim Thema Arbeit bei dem Ishka Null. Also wir haben ihn jetzt so ein bisschen unter der Frage Indigenität betrachtet, aber es geht, das hatte ich ja auch deutlich gemacht, da auch um die Perspektive einfacher Landarbeiter. Und La Mujer de Barro behandelt eben, ist ein chilenischer Film, letzten Endes auch genauso eine Geschichte, eine alleinerziehende Mutter, die sich als Tagelöhnerin in Chile in der Weinernte verdingt und dort eben konfrontiert ist. Es ist eine ganz ruhig erzählte Geschichte, wie sie eben halt ihre schon ein bisschen größere, acht oder sowas, Tochter eben zu Hause zurücklässt bei Nachbarn oder bei einer Freundin, um eben Geld zu verdienen, dann aufs Land führt und es wird dann schon relativ schnell klar, es gibt da irgendwie eine Vorgeschichte mit dem Vorarbeiter, der ihr unangenehm ist und dann wird eigentlich eher so dieses Leben von Tagelöhnerinnen in solchen provisorischen Lagern, wo sie dann eben zum Arbeiten rausgeschickt werden sozusagen, geschildert und auch eben stark das Problem der Pestizideinsätze und da kommt es dann halt auch zu Unfällen, wenn dann eben das Pestizidflugzeug über die Pflückerin fliegt und all solche Probleme, wo die Situation dann eskaliert. Und es geht eigentlich um eben auch wieder um kleine Geschichten. Also nicht das ganz große Klassenkampf. Wir organisieren uns
kein und fordern, episch angelegte Erzählung
fordern andere so. Löhne und so weiter. Aber es wird eben sehr deutlich gemacht, was sind eigentlich diese Arbeits- und Lebensverhältnisse und was macht denn dann am Ende letztlich die chilenischen Weine so günstig, dass wir sie hier irgendwie im Supermarkt günstig kaufen können. Dass da irgendwo an der Kette der Produktion, in der Wertschöpfungskette Leute ziemlich wenig verdienen, die da sehr viel für tun. Und
genau,
sozusagen eine ganz andere Art des, wo die Klasse schon sehr deutlich sichtbar wird, aber eben jetzt nicht als so ein erklärter Klassenkampf, ist der brasilianische Film Que Hora é la Volta, also zu welcher um Stunde kommt sie zurück? Ja. Die englische Übersetzung von dem Titel ist ganz anders, da heißt es Die zweite Mutter, und das hat natürlich auch was damit zu tun. Es geht im Mittelpunkt eben um eine Hausangestellte in einem wohl situierten Oberklasse, obere Mittelschicht, Haushalt, die letzten Endes für Haushalt, Kindererziehung und so weiter zuständig ist und eigentlich das fast vertraulichere, intensivere Verhältnis zum Sohn des Hauses hat als die Mutter und eben zum Teil dann auch zur Komplizin wird, wenn es darum geht, seinen Haschischkonsum zu verdecken gegenüber den Eltern. Diese ganze Frage eines eigentlich eingespielten Gefüges von Selbstverständlichkeit, also einerseits irgendwie zur Familie zu gehören und andererseits aber immer klare Grenzen zu haben. Sie wohnt im Keller in irgendwie einem kleinen Loch. Es ist für sie undenkbar, in den Pool zu springen und so weiter. Oder irgendwie sich eben an demselben Tisch mit demselben Geschirr wie die Hausherrin zu essen.
Also noch nicht mal heimlich, dieses gegebenenfalls zu tun, falls die Bewohner aus
genau. sich sind. Und es fühlt sich damit aber eigentlich wohl so. Und sie hat eben, das wird dann deutlich, sie hat eine Tochter, die sie zu Hause in einem anderen Ort zurückgelassen hat, die sie halt, der sie eine gute Ausbildung finanziert hat. Und der sie sozusagen sich von der Seite eigentlich verbunden fühlt, mit der sie aber eigentlich seit Jahren keinen wirklichen Kontakt mehr hat. Und diese Tochter, die eben jetzt brasilianische Äquivalent zum Abitur gemacht hat und sagt, ich komme jetzt mal vorbei, weil ich will da eine Aufnahmeprüfung machen zum Architekturstudium. Und die kommt halt in dieses Haus und bricht diese ganze Ordnung auf, indem sie diese ganzen Regeln eben nicht internalisiert hat, sondern sich sozusagen als Gast fühlt, ganz entsetzt ist, wie die Mutter lebt. Und was dann noch so dazu kommt, so eine kleine Nebengeschichte, der Hausherr verliebt sich so ein bisschen in sie und sagt dann halt immer, ja, du bist hier der Gast und natürlich kannst du in das Gästezimmer ziehen. Und sie zieht dann halt in das Gästezimmer und wohnt nicht auf der Matratze. Also bei der Mutter und die Hausherrin ist halt eine gute Gnädige. Also es ist sozusagen alles nicht in so einem Konflikt. Ne? Also die Hausherrin sagt, oh ja, klar, selbstverständlich kann deine Tochter kommen und also kauf ihr eine gute Matratze. Das bezahle ich dir auch, aber es ist klar, sie soll halt eine gute Matratze kaufen, um das in ihre kleine Kammer auch noch neben ihr Bett zu legen. Es kommt überhaupt nicht sozusagen von der Hausherrin her über Gedanken. Und diese Tochter nimmt sich halt immer mehr Raum und bricht damit dann auch bei der Mutter etwas auf. Ja, warum eigentlich nicht? Also es gibt dann sozusagen erst einen Mutter-Tochter-Konflikt, aber der löst sich zum Ende. Das ist ein Gute-Laune-Film, also auch eine Komödie letztlich. Werden diese Klassenverhältnisse auch nochmal aufgebrochen in einem sehr positiven Sinne. Aber es ist eben kein Film, der jetzt aufruft zum Kampf, aber der sozusagen diese Fragen schon hinterfragt und eben auch nochmal deutlich macht, was das eigentlich eben wirklich für eine Klassengesellschaft ist, ganz offensichtlich an so einem Beispiel. Und
der ja dann offensichtlich auf modern, also sozusagen auf leicht humoristische Weise, wenn ich dich richtig verstehe, auch nochmal die Fragen, die insgesamt mit Migration verbunden sind, nämlich das Aufbrechen der Familien, das Zerstören der Familien sozusagen auch nochmal in ein anderes Licht vielleicht packt oder so.
Ja, und das als Stichwort vielleicht ist auch nochmal ein Thema von verschiedenen Filmen, die jetzt auf der Berlinale gezeigt wurden, also wie eigentlich Familienverhältnisse in dieser klassischen Vorstellung von Kleinfamilie, aber auch oder Großfamilie sowieso gar nicht mehr funktionieren und gar nicht mehr vorhanden sind. Und es gab auch zwei zum Teil autobiografisch gezeichnete Filme, Spielfilme, die sich eben damit auseinandersetzen mit so einem Erwachsen werden in einem Umfeld, in der es eben nicht die heile Familie gibt und der man als Kind irgendwie diese seltsamen Beziehungen der Eltern und Probleme verstehen muss und aber eben auch viel auf sich allein gelassen ist. Also einmal war das Ausencia, ich glaube ein argentinischer Film,
Ausencia ist der brasilianische Film.
Genau, spielt in Sao Paulo, wo eben ein Teenager-Junge mit seiner Mutter lebt und schon eben halt beim Onkel oder irgendwie arbeitet, Verwandten ja. Auf dem Markt arbeiten muss und so ein bisschen sich halt mit anderen Kindern, die da auch arbeiten, an Freunden rumtreibt und vor allen Dingen so einem Privatlehrer, sich mal, dem er halt immer Gemüse nach Hause bringt, so ein bisschen anfreundet und dann aber eben da auch erfahren muss, dass sozusagen diese Freundschaft, der will ihm auch mal was beibringen, also bringt ihn dann Lesen und Schreiben und so bei, aber eben halt auch eine Grenze hat, weil der eben sozusagen auch andere Interessen hat. Also gibt es auch noch so eine kleine Geschichte, die nur angedeutet und nie wirklich aufgelöst wird, ob es auch noch so eine homosexuelle Geschichte gibt oder nicht. Also der Junge vermutet es, weil er dann einen anderen Schüler da hat, aber es bleibt eigentlich ganz offen, ob das nur seine Vermutung ist oder ob da auch irgendwas hinter ist. Aber auf alle Fälle wird da eigentlich sehr gut so ein bisschen ein jugendliches Herumtreiben, Herumstreunern gezeigt in so einem Umfeld unsicherer Familienverhältnisse. Aber jetzt gar nicht so dramatisiert, dass er gleich immer in der Gosse und ohne Existenz landet, sondern einfach so eben ein ganz normales Leben im gewissen Sinne, wie es eben in Lateinamerika für ganz viele Jugendliche normal ist. Und der zweite Film, das ist dann ein argentinischer El Guri, der spielt auch irgendwo in der Weite Argentiniens, wo es letztlich auch um so eine dramatische Situation gibt, einer alleinerziehenden Mutter, die dann noch krank ist. Das wird dann im Laufe der Zeit klar, dass sie eigentlich kurz vorm Sterben ist und ihrem Sohn, die hat noch ein ganz kleines Baby, der sich dann um das Baby kümmert, sagt so, ich fahre jetzt weg. Und
der war, glaube ich, auch nur 6 Jahre alt.
Ist ja, sowas, der wirklich klein zumindest. Ist. Und dem sie wohl schon sehr klar eigentlich gesagt hat, so, ich weiß nicht, ob ich wiederkomme. Und den sie aber eben nicht zumuten will, sie jetzt sozusagen ganz krank zu erleben. Und eigentlich alle um ihn herum in dem Dorf, da spielt noch sozusagen dieser dörfliche Zusammen- oder kleinstädtische Zusammenhang, dass man auch noch irgendwie persönliche Beziehungen zueinander hat und versucht irgendwie diesen Jungen auch zu stützen und zu stabilisieren. Aber letzten Endes sich keiner so richtig traut, richtig Klartext zu sprechen und alle irgendwie nur so ein bisschen rumtuscheln und irgendwie mit der Situation versuchen umzugehen und gleichzeitig auf der Suche sind, jemanden zu finden, der dann auch wirklich die Verantwortung für ihn übernimmt und sagt, ich nehme dich auf.
Weil dann doch keiner sie aufnehmen will.
Ne? So. Mhm. Also es ist schon eigentlich eine ganz bedrückende Situation, wobei der Film das aus so einer kindlichen Perspektive jetzt gar nicht so bedrückend rüberbringt. Also er hat es wirklich wunderschön zart erzählt, dass man jetzt nicht sagen kann, es ist eben keine Komödie, aber es ist auch kein Film, der einen jetzt ganz schwerenöterisch entlässt, sondern einfach zeigt, was sind so alltägliche Probleme. Und da spielt halt auch in diesen kleinen Geschichten letzten Endes eine Grundsituation von Prekarität im Leben insgesamt und in Lebensentwürfen, die sich einfach weltweit immer weiter ausbreitet.
Also als Fazit vielleicht, wenn auch etwas kurz gegriffen, hier zeigt sich, dass mit den mittlerweile doch etablierteren Mitteln auch der umfassenden Produktion, also Produktionsmöglichkeiten in den jeweiligen Ländern, sich verschiedene facettenartige Blicke auf eine durchaus sehr heterogene Gesellschaftsspaltung, die dennoch natürlich nicht ohne ihre Zuspitzungen und Widersprüche ist, im lateinamerikanischen Film.
Ja, kann man so sagen. Also ich denke, also vielleicht den Bogen nochmal zu diesem neuen lateinamerikanischen Kino. Ich denke, es gibt halt auch nicht mehr so viel eindeutig klar gerichtete soziale Bewegung, auf die sich bezogen werden kann. Und auf der anderen Seite hat eben mit dem, was unter Globalisierung, Neoliberalisierung sozusagen seit den 90ern in der Diskussion ist, haben sich die Gesellschaften einerseits verändert, aber auch die Produktionsbedingungen für Filme. Also es wird kaum noch ein lateinamerikanischer Film produziert, der nicht in irgendeiner Weise koproduziert ist mit Spanien, mit USA, mit Kanada und damit sozusagen auch in einer ganz anderen Weise an den internationalen Markt und dessen Marktbedingungen und dessen Erwartungen angeschlossen ist einerseits und andererseits aber eben auch, wie im Fall von Ichka Null, eben solche Sachen ermöglicht, dass Leute irgendwo Ausbildungen international erhalten und mit entsprechend guter Fach- und Sachkenntnis in ihre Länder zurückkehren und dort aus dem Material heraus was entwickeln, was sie auch wirklich kennen. Also. Und das war natürlich am Anfang des neuen lateinamerikanischen Stück auch, also die haben sich sozusagen auf den Neorealismus des italienischen Nachkriegskinos bezogen und da sozusagen zum Teil auch ein bisschen Ausbildung gehabt, aber eben nicht in dem Maße, wie das heute möglich ist.
Also sowohl einerseits eine stärkere facettenartige Aufspaltung und Darstellung der verschiedenen Lebensverhältnisse, aber andererseits dann auch zum Teil Rohstoff für die europäischen und internationalen Filmmärkte, die sich aus den Geschichten aus den Ländern ergeben. Olaf, so verstehe ich dich. Gut, ja. Dann bevor wir mit den letzten beiden Blöcken vielleicht weitermachen, machen wir noch einmal eine kurze Musik.
Musik, genau. Nochmal aus dem kubanischen Filmfundus El Brigadista, ein wichtiger Film in der kubanischen Geschichte, ein Stück.